Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Vortragsreihe Technik Denken. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale. Die Kenner dieser Veranstaltung wissen, jetzt macht der Friedrich wieder seinen Werbeblock. Ja, das muss sein. Wir sind in der 25. Folge. Sollten Sie einen der 300 Vorträge etwa verpasst haben, über 200 haben wir online stehen als Tondateien. Wo genau, finden Sie in diesen schönen Faltblättern unten rechts in der Innenseite. Da steht die Internetadresse, wo Sie nachhören können, und zwar kostenfrei zu Ihrem privaten Vergnügen, solange Sie damit nicht irgendwo Geschäfte machen, ist alles okay. Und wenn Sie wissen, wie man damit Geschäfte macht, dann sagen Sie es mir bitte. Nun gut, so viel dazu. Wir haben heute Abend einen Gast aus Köln zu uns hergelockt, und zwar Professor Dr. Dieter Schütz. Er lehrt Designtheorie und Kommunikationswissenschaften an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Und er hat natürlich studiert und ziemlich viel, wie ich gesehen habe.
Das war früher so, ja.
Ich habe das auch gemacht, aber Sie toppen das tatsächlich. Also mit der Liste kann ich nicht mithalten. Da steht nämlich Kunstgeschichte, Komparatistik, Germanistik, Kulturanthropologie, klassische Archäologie und niederländische Philologien. Das ist doch was, da kommt was zusammen. Ne? Da kann man dann schon mal so aus dem Vollen schöpfen. Das war, glaube ich, kein schlechtes Rezept. Nee, ich glaube, da hat sich was geändert.
Ich kann da gleich noch was zu sagen, wenn ich dran bin.
Gerne. Sie sind gleich dran. Nun gut, Herr Schütz wird uns heute, das ist vielleicht ein ganz schöner Anschluss an das, was Sie letzte Woche hier haben hören können, etwas erzählen über Bilder der Technik in der Literatur und der Kunst. Letzte Woche haben wir uns mit dem Mythos beschäftigt, Mythologien ganz frühen. Womöglich ist das doch eine ganz schöne Fortsetzung. Und ich bin sehr gespannt, was Herr Schütz uns erzählen wird. Nach seinem Vortrag haben Sie wieder wie immer Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit uns in Diskussion zu treten. Aber jetzt hören wir erstmal gerne zu, was Herr Schütz uns zu sagen hat. Viel Vergnügen damit.
Vielen Dank, Herr Friedrich. Guten Abend, meine Damen, meine Herren, guten Abend. Als ich mit der Germanistik fast am Ende war, habe ich mich für das Rigorosum angemeldet oder so das avisiert und war bei einem Ordinarius, die waren anders als heute. Und der sagte, Sie müssen erstmal bei mir ein Seminar besuchen, und über Goethe, und sagte, um da überhaupt reinzukommen, sagen Sie mal bitte Goethes Dramen in zeitlicher Reihenfolge. Das wusste ich nicht. Und dann sagt er, es gibt irgendeine Goethe-Ausgabe, wie unterscheidet sich das dritte Vorwort vom vierten? Auch das wusste ich nicht. Da hatte ich Angst. Ich würde möglicherweise im Rigorosum durchfallen. Und deswegen habe ich noch ein anderes Studienfach begonnen. Ich hatte Zeit, weil ich schon Lehrer war. Also die Promotion war eben später, erstmal Staatsexamen. Man wird ja, wenn man sowas studiert, wird man ja erstmal Lehrer, wenn man ja sonst keine Möglichkeiten hat zu arbeiten. Sei denn, man hat gute Verbindungen im Rheinland. Die habe ich erst später aufgebaut. Also deswegen diese vielen Fächer. Und die Sprache kam dann dazu, weil man, wenn man Kunstgeschichte studierte, entweder nach Italien geht oder in die Niederlande. Und ich habe mir gedacht, wenn man in die Niederlande geht, muss man ja auch die Sprache verstehen, besonders wenn man die Literatur liest. Es hat ja keinen Sinn, dann so einen Sprachkurs zu machen. Also habe ich niederländische Philologie studiert. Ich komme jetzt zu dem Thema Technik in Literatur und Kunst. Sie sehen hier ein ganz aktuelles Bild. Vorgestern hatte Karl Marx 200. Geburtstag. Sie sehen ihn hier, das habe ich aus der FAZ von Samstag, dieses Foto. Sie sehen ihn hier als Prometheus gefesselt an einer Druckerpresse. Das heißt, er wird ein Leben lang leiden unter dem Schreibverbot. Und jeden Tag, so wie das bei Prometheus ist, hier sind keine 20-jährigen Erstsemester, ne? Die kennen den nicht. Die sagen, der Toaster der Oma heißt so. Aber also jeden Tag kommt der Adler und pickt die Leber aus. Und mir hatten Mediziner gesagt, die wächst nach. Also der kann lang kommen, dieser Adler. Zu unserem Thema passt das auch, weil hier die Technik eingesetzt wird als Möglichkeit der Kommunikation und in dem Fall sogar als Möglichkeit, ihn zu fesseln. Nahezu täglich wird das Verhältnis von Mensch und Maschine von uns diskutiert. Also ich habe hier Alexa mitgebracht und darüber gibt es ja sehr viel zu erzählen. Also beispielsweise, dass gesagt wird, Alexa habe auch ein Mikro. Das heißt, wenn Sie nicht nur Musik hören, sondern irgendwas anderes machen, wenn Sie beispielsweise sagen, bring mir doch noch ein bisschen Schinken, dann weiß Alexa, Sie essen Schinken. Dann kriegen Sie bei Facebook ein Schinkenangebot. Ich bin vor einem halben Jahr umgezogen und in ein Gebiet, das offenbar von älteren Leuten bevorzugt wird, an einem Waldhang. Und seitdem ich da wohne, bekomme ich bei Facebook Angebote für Treppenlifte. Also Facebook weiß erstens, wo ich wohne, zweitens, wie alt ich bin. Also das zur Frage, dass das täglich diskutiert wird. Exponentielles Wachstum, Vertrauen in die Entwicklung sind dabei die zentralen Themen. Der Daimler-Entwicklungsvorstand, der hat es auf einen Punkt gebracht, dass man eben permanent diese Dinge in Frage stellen muss. Don't be afraid to rethink everything. Alles soll man überdenken, alles in Frage stellen. Das klingt aber einfacher, als es ist, weil wir Angst vor Veränderungen haben und manchmal eben auch Angst vor der Technik, was unser Thema ist, und Angst vor einer unbekannten Zukunft. Das lähmt viele. Die Bedeutung für das moderne Leben hat in den Künsten immer seinen Niederschlag gefunden, also sowohl in der Literatur, über die wir sprechen, als auch in der bildenden Kunst und natürlich in der Fortsetzung der bildenden Kunst, in den angewandten Künsten, das, was wir heute Design nennen. Die Unterschiede und Verbundenheit von Technik und Kultur werden in der Literatur auf besonders eindrucksvolle Weise sichtbar. Technik wird durchgängig dargestellt in der Literatur und auch gedeutet. Es gibt natürlich im Laufe der Zeit viele Veränderungen. Ich habe aber bei der Vorbereitung für heute festgestellt, dass es ambivalent ist. Es ist auf der einen Seite zwar an irgendeinem Datum eine Kritik auszumachen, ich könnte Ihnen aber dann im gleichen Jahr auch ein Beispiel für eine Technik-Euphorie zeigen, und das habe ich versucht, auch in der Abfolge der Bilder wiederzugeben. Ich sage also nicht jetzt die ganze Zeit Technikkritik, sondern da kommt direkt danach eins, das also die Technik befürwortet. Es geht bei der Technik immer um die Beherrschung der Natur. Schon in der Renaissance vermittelt man der Öffentlichkeit diese Möglichkeit der Beherrschung der Architektur durch technische Erfindungen und durch neue architektonische Formen in Form eines Romans, also in Form von Belletristik, nicht Fachliteratur. Antonio Avellino Filarete hat 1451 ein Buch geschrieben, Trattato dell'Architettura. Da wird in Romanform geschildert, was es für Möglichkeiten gibt, Steine in 50 Meter Höhe auf die Kuppel in Florenz zu bringen. Also neue Bauprinzipien und technische Hilfsmittel werden so in gefälliger Form, also das heißt in Romanform fast, präsentiert. Francis Bacon hat eine Gesellschaft gründen wollen, das ist nicht der Maler von vor 40 Jahren, sondern der aus dem 17. Jahrhundert, ein Philosoph, ein Wissenschaftler. Diese Gesellschaft hieß Nova Atlantis und er hat Reisekundschafter überall hingeschickt mit dem Ziel herauszubekommen, wie eine Erweiterung der menschlichen Herrschaft über die Grenzen des Möglichen hinaus realisierbar ist. Im 19. Jahrhundert haben wir dann ich mache jetzt einen Sprung, in der Literatur der Romantik zum Beispiel Darstellungen der Technik. Etwa bei E.T.H. Hoffmann gibt es eine Geschichte, die heißt Der Automate. Da findet sich in einem Haus, in das man hinein kann und das besuchen kann, da muss man vielleicht ein bisschen Geld hinterlegen, ein Automat, den man ins, das ist ein Mensch, also eine Maschine, sowas wie im Wachsfigurenkabinett, so etwa beschreibt der E.T.H. Hoffmann was, dem können Sie was ins Ohr flüstern und dann antwortet der. Das ist also Siri von 1820. Und die Leute sind sehr erstaunt, halten das für eine Magierleistung, das ist natürlich eine Geschichte und das ist, hat sich nur nicht zugetragen, aber das ist sozusagen die Antizipation von moderner Technik und modernen Möglichkeiten. Interessant ist, dass diese Person, diese Wachsfigur in einer Türkenkleidung auftritt. Das heißt, da wird also das Fremde, der Türke ist der Fremde. Das Neue wird in dieser fremden Form präsentiert. Das ist nicht etwa ein Zeitgenosse, das ist nicht etwa jemand so aus der Nachbarschaft, der in Form dieses Automaten auftritt, sondern der Türke. So wie wir solche Klischees, haben wir ja bis in die 50er, 60er Jahre gehabt, wenn sie in eine Villa kamen und mussten die Visitenkarte ablegen, stand da vorne, damals hieß das ein Neger oder ein Moor, heute würde man sagen eben ein Schwarzafrikaner oder ein Farbiger, natürlich eine Plastik, hatte einen Teller in der Hand, da konnten sie da in die Visitenkarte reinlegen. Also das heißt, das Fremde wurde damals schon thematisiert und in dem Fall war es das Ungewöhnliche und denen schien der Türke ungewöhnlich. Kritisch gegenüber der Technik zeigt sich dann zum Beispiel, ich kann natürlich nur Beispiele nennen, Émile Zola, der Franzose, der in seinem Roman Germinal harte Bergwerksarbeit darstellt und die kritisiert. Oder Gerd Hauptmann, Bahnwärter Thiel. Manche von Ihnen haben das vielleicht in der Schule lesen müssen. Ich habe ihn eben angedeutet, ich habe jetzt neuerdings mit 17-jährigen Erstsemestern zu tun. Es hat gar keinen Sinn, dass du, die kennen gar nicht Hauptmann, so heißt eine Straße, mehr wissen die nicht. Also die haben zwei Sachen gelesen, also ich kann eigentlich nicht oft genug darüber klagen und mache gerade die Oberstufe im ersten und zweiten Semester nach. Dieser Bahnwärter Thiel, das gehörte früher zum Kanon, genauso wie Pole Poppenspäle oder Judenbuche und Kleider machen Leute und sowas, alles heute fremde Titel, stattdessen liest man Crazy und Rolltreppe abwärts. Und sagt, wir müssen ja was aus der Lebenswelt der jungen Leute nehmen. Das war auch nicht unsere Lebenswelt, Bahnwärter Thiel. Der also ist Bahnwärter, Mitte 19. Jahrhundert, und sein Sohn wird vom Zug erfasst. Damit kritisiert Gerhard Hauptmann dieses Dampfrost, dieses Gefährliche, die Eisenbahn. Und man könnte ja meinen, dass die Klassiker zum Beispiel sich da auch gegen gesträubt haben. Also Goethe hat die erste Eisenbahn noch mitbekommen, der ist 1832 gestorben, nicht die fahrende, aber die Entwicklung, und hat sich eine Modelleisenbahn schenken lassen, den hat das fasziniert, der war ja überhaupt an naturwissenschaftlichen Sachen sehr interessiert. Ich wechsle ein bisschen das Medium, Sie sehen hier ein Gemälde aus den 1820er Jahren, die Harcourtsche Fabrik. Interessant daran ist, dass Sie eine Fabrik-Vedute sehen, die aber eingerahmt ist von der Burgenarchitektur. Das heißt, das Neue drängt sich in das Burgenhafte einerseits hinein, andererseits bleibt es aber bei dieser historischen Legitimation der Burg als einer Würdeform. Also so radikal, dass man nun einfach einen Neubau dahinsetzt, ist das nicht, sondern das wird sozusagen romantisch verklärt mit der erhaltenen Burg. Ende des Jahrhunderts, 1880er Jahre, entsteht dieses berühmte Gemälde, das Sie vielleicht aus dem Geschichtsbuch noch kennen, das Eisenwalzwerk von Adolf von Menzel. Die Frage ist, ist das nun kritisch oder ist es positiv? Findet er das gut, was Sie da machen? Ist das zukunftsgläubig? Sagt man, jetzt haben wir eine vernünftige Position in der Weltwirtschaft und machen es den Engländern gleich. Wir sind ja da sehr verschlafen. Wir haben ja fast das ganze 19. Jahrhundert verpennt. Kein Reich gegründet, keine Dampfmaschine erfunden, keine Glühbirne. Das haben alles andere gemacht. Wir haben eigentlich erst in der Gründerzeit aufgeholt. Und das führt dann aber doch zu einer großen wirtschaftlichen Leistung. Nur, das Opfer ist derjenige, der da hart arbeiten muss. Und das zeigt der Menzel natürlich auch. Wiewohl das nicht sozialreformerisch ist, ist es aber doch zumindest das, was man damals naturalistisch und ehrlich meinte. Das ist von Monet aus den 80er Jahren, der Bahnhof Saint-Lazare. Das wird immer so positiv dargestellt, nicht etwa kritisch. Und im Gegenteil, also der Monet zeigt ja die Wolken, die Dampfwolke, die aus der Lokomotive kommt, die sich vereint mit der Wolke am Himmel. Das ist ja nicht etwa so, dass man sagt, hier, da kriege ich jetzt Atembeschwerden und da sehe ich ja die Hand nicht mehr vor Augen, sondern das wird so ganz positiv gesehen, auch als Möglichkeit, in die Ferne zu reisen zum Beispiel. Interessant bei dieser, was ich eingangs bei dem Rethel-Bild zeigt, bei dieser Integration von Technik in die moderne Welt, ist der Frankfurter Bahnhof. Wenn Sie den sehen, 1888 von Friedrich von Thiersch gebaut, ich könnte Ihnen doch auch sagen, das ist ein Sanatorium in Baden-Baden. Sie sehen doch nicht, dass das Bahnhof ist. Da ist ja jetzt auch nicht irgendwo ein Zug auf dem Dach oder Geschwindigkeit dargestellt oder Tempo, sondern das ist einfach eine neobarocke Schlossanlage. Das kann eine Orangerie sein, das kann ein Kurhaus sein, ein Casino, ein Hotel oder irgendwas. Das heißt, die moderne Technik versteckt sich hinter dieser historisch legitimierten Form des Neobarock. Das ist so mit dem Leipziger Bahnhof das schlagendste Beispiel dafür in Deutschland. 1909 entstehen dann die Turbinenwerke, entsteht die Turbinenhalle der AEG von Peter Behrens gebaut. Walter Rathenau hat Peter Behrens 1907 berufen zur AEG. Kennt man heute kaum noch, vielleicht noch aus weißer Ware, vielleicht Kühlschrank oder Waschmaschine. Das war eine riesige Firma, die hat den Ural verstromt. Und heute sagt man vielleicht noch AEG, das ist auspacken, einschalten geht nicht. Das war die. Und der Vorstandsvorsitzende war gleichzeitig Außenminister, Walter Rathenau. Also der beruft diesen Behrens und sagt, wir brauchen einen Künstler im Unternehmen, der den Wettbewerb, der dem Wettbewerb begegnet, dadurch, dass wir gut gestalten unsere Produkte und dadurch, dass wir einheitlich kommunizieren. Also das, was man dann heute Corporate Identity nennt, das hat der Behrens eingeleitet 1909. Viele kennen den gar nicht oder hören ihn zum ersten Mal und haben nicht eine Assoziation oder die verschwindet dann irgendwann noch wieder. Das ist immerhin der Lehrer von Gropius, Mies van der Rohe und Le Corbusier. Alle drei sind 1910 in Neubabelsberg seine Assistenten in seinem Architekturbüro gewesen. Ich zeige Ihnen das auch, weil Sie hier durch diese Stützen, die übrigens außen auf der Fassade sind und nicht innen, damit man sie besser warten kann, nicht? Innen müsste man ja sagen, Moment, kannst du die Maschine mal ausstellen, ich muss mal hier sehen, ob da alles in Ordnung ist, so ein Prüfingenieur, so TÜV und so. Und das kann man am Außenbau machen, sodass die Produktion innen ungestört weiterläuft. Das ist das eine. Zum anderen ist diese Reihung, dieser serielle Ablauf, eine Analogie des Produktionsprozesses. Also das, was Hegel verlangt von der Kunst, sie möge ein Bild sein von der Wirklichkeit, ist ja hier auch ein Bild. Das ist ein Bild von dem Produktionsablauf, der da innen drin geschieht. Im Übrigen ist es ein lichtdurchfluteter Raum, Tempel der Arbeit hieß das damals. Also nicht so wie der Menzel im Düstern arbeiten, sondern das war alles hell und Licht. Ist eine der drei wichtigsten Industriebauten im 20. Jahrhundert überhaupt und bejaht die Technik und thematisiert die Technik auch. Es gibt ja so Leute, die sich in Physik auskennen, die sehen, was dieses hier bedeutet. Diese Giebel und diese beiden Stützen sind ein Anker. Also das kennt man aus dem Dynamo, was sich so dreht. Und habe ich natürlich auch nachgelesen. Aber manchmal hat man so einen Student, der Physikleistung hatte, der erkennt das dann. Wenn Sie das verdoppeln, haben Sie übrigens das Bosch-Logo. Also der Anker als Motiv, der zeigt, das ist eine Elektrofirma. Also da wird die Industrie bildhaft und sehr positiv dargestellt. In der Firmenkorrespondenz seit den 1890er Jahren, also noch vor Behrens, wird dieses Motiv einer Siegesgöttin benutzt, die auf der, die nur leicht hier die Erde berührt, das unten ist die Erde, die auf so einem Flügelrad fährt und eine Glühbirne hochhält, also Strom und Elektrizität, das war natürlich eine enorme Verbesserung. Oder hier sehen Sie wieder ein Dynamo und die Frau, die wird hier instrumentalisiert dadurch, dass sie hier so Kabel um den Körper herum hat. Sie selbst ist die Spule. Da hat niemand gendermäßig gegen gearbeitet. So, zurück zur Literatur. Ich mische das so ein bisschen. Nur wenn ich nur so Texte an die Wand werfe, ist das zu langweilig. Also dieser Text verdient es, vorgelesen zu werden. Der ist von Ferdinand von Freiligrath. Wenn Sie an den Deutschunterricht denken, da gab es irgendwann mal den Vormärz mit Herweg und Freiligrath und Heine. Und der beschreibt, wie Friedrich Wilhelm IV., also der Philosoph auf dem Thron, wie der mit dem Schiff nach St. Goar fährt. Der Freiligrath ist dem in Koblenz begegnet, hat immer für den König geschrieben, sehr positiv über ihn geschrieben, und hat 600 Taler Jahrespension von seiner Majestät bekommen. Und erlebt den dann in Koblenz und erlebt die Schifffahrt mit dem, und dann kritisiert er ihn. Und sofort wird er auf eine Liste gesetzt, er soll verhaftet werden, inhaftiert werden. Und deswegen muss er fliehen nach Brüssel, später dann in die Schweiz und wird verfolgt. Er trifft dann auf Karl Marx in London, da muss er auch hin, und wird da Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung, passt also wieder zum Anfang, und wird dann von Wilhelm I. 1861 begnadigt. Aber die Pension hat er abgelehnt, die hat er nie wieder bekommen, und zieht dann nach St. Goar, also bei Koblenz. Es heißt, von unten auf, so nennt er sein Gedicht, ein Dämpfer, also Dampfer ist gemeint, kam von Biberich, stolz war die Furche, die er zog. Er qualmt und räderte zu Tal, dass rechts und links die Brandung flog. Von Wimpeln und von Flaggen voll schoss er hinab, keck und erfreut. Den König, der in Preußen herrscht, nach seiner Rheinburg trug er heut. Das war Burg Stolzenfels, das hat seine Majestät sich da bauen lassen. Der liebte ja so Rheinbogen, mittelalterliche Bogen, weil er dachte, da kann ich so tun, als wäre ich so ein mittelalterlicher Kaiser. Die Sonne schien wie lauter Gold, auftauchte schimmernd Stadt um Stadt. Der Rhein war wie ein Spiegel schier und das Verdeck war blank und glatt. Die Dielen blitzten frisch gebohnt und auf den schmalen her und hin vergnügten Auges wandelten der König und die Königin. Nach allen Seiten schaut umher und winkte das erhabene Paar. Des Rheingaus Reben grüßten sie und auch dein Nusslaub, St. Goar. Sie sahen zu Rhein, sie sahen zu Berg. Wie war das Schifflein doch so nett? Es ging sich auf den Dielen fast, als wie auf Sanssoucis Parkett. Doch unter all der Nettigkeit und unter all der schimmernden Pracht, da frisst und flammt das Element, dass sie von dannen schießen macht, da schafft in Ruß und Feuersglut, der dieses Glanzes Seele ist, da steht und schürt und ordnet er, der Proletarier Maschinist. Da draußen lacht und grünt die Welt, da draußen blitzt und rauscht der Rhein, er stiert den lieben langen Tag in seine Flammen nur hinein. Im wollenen Hemde, halb ernackt vor seiner Esse muss er stehen, derweil ein König über ihm einschlürft, der Berge freies Wehen. Jetzt ist der Ofen zugekalt und alles geht und alles passt, so gönnt er auf Minuten denn sich eine kurze Sklavenrast. Mit halbem Leibe taucht er auf aus seinem lodernden Versteck, in seiner Falltür steht er da und überschaut sich das Verdeck. Das glühende Eisen in der Hand, Antlitz und Arme rot erhitzt, mit der gewölbten, hagen Brust auf das Geländer breit gestützt. So lässt er schweifen seinen Blick, so murrt er leid dem Fürsten zu. Wie mahnt dies Boot mich an den Staat? Licht auf den Höhen wandelst du. Tief unten aber, also da wird das Schiff als Staat gesehen, also als Metapher. Tief unten aber in der Nacht und in der Arbeit, dunklem Schoß, tief unten, von der Not gespornt, da schür und schmied ich mir mein Los, nicht meines nur, auch deines, Herr. Wer hält die Räder dir im Takt, wenn nicht mit schwielenharter Faust der Heizer seine Eisen packt? Du bist viel weniger ein Zeus als ich, o König, ein Titan. Beherrsch ich nicht, auf dem du gehst, den allzeit kochenden Vulkan? Es liegt an mir. Ein Ruck von mir, ein Schlag von mir zu dieser Frist, und siehe, das Gebäude stürzt, von welchem du die Spitze bist. Der Boden birst, aufschlägt die Glut und sprengt dich krachend in die Luft. Wir aber steigen feuerfest aufwärts ans Licht aus unserer Gruft. Wir sind die Kraft. Wir hämmern jung das alte morsche Ding, den Staat, die wir von Gottes Zorne sind, bis jetzt das Proletariat. Dann schreite ich jauchzend durch die Welt, auf meinen Schultern stark und breit, ein neuer St. Christophorus, trage ich den Christ der neuen Zeit. Ich bin der Riese, der nicht wankt. Ich bin's, durch den zum Siegesfest über den tosenden Strom der Zeit der Heiland Geist sich tragen lässt. So hat in seinen krausen Bart der grollende Zyklop gemurrt. Immer mythologisch. Dann geht er wieder an sein Werk, nimmt sein Geschirr und stocht und purrt. Die Hebel knirschen auf und ab, die Flamme strahlt ihm ins Gesicht, der Dampf rumort. Er aber sagt, heut, zornig Element noch nicht, also Revolution kommt. Der bunte Dämpfer unterdes legt vor Kapellen zischend an, sechsspännig fährt die Majestät den jungen Stolzenfels hinan. Der Heizer blickt auch auf zur Burg, von seinen Flammen nur behorcht, lacht er, ei, wie man immer doch für künftige Ruinen sorgt. Also der sieht, dass den Staat untergehen. Da denkt man an den Heerweg, der ja gesagt hat, alle Räder stehen still, wenn eine starke Hand das will. Eins will ich noch vortragen, das auch kritisch ist, kennen Sie alle aus der Schule, die Brücke am Tay, historische Situation, ein Zug nach Schottland, nach Edinburgh, verunglückt, fällt eine Brücke runter. Und auch das wird wieder ganz mythisch gesehen, indem man zurückgreift auf den Shakespeare und das, indem der Fontane das einleitet mit When shall we three meet again? Das sind die drei Hexen, die sich da immer treffen. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Das sagen wir auch. Und die siebente, bei Shakespeare, und die siebente Stunde am Brückendamm, am Mittelpfeiler, ich lösche die Flammen, ich mit, ich komme vom Norden und ich vom Süden und ich vom Meer, das sind die drei. Hi, es gibt einen Ringel rein und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der in die Brücke tritt um die siebente Stunde, der muss mit, Tant, Tant, ist das Gebilde von Menschenhand. Auf der Norderseite das Brückenhaus, alle Fenster sehen nach Süden aus und die Brücknersleute ohne Rast und Ruhen den bangen See nach Süden zu. Sehen und warten, ob nicht ein Licht übers Wasser hin. Ich komme, spricht, ich komme, trotz Nacht- und Sturmesflut, ich, der Edinburger Zug. Und der Brückner jetzt, ich sehe einen Schein am anderen Ufer, das muss er sein. Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum, unser Johnny kommt und will seinen Baum, das Weihnachten. Und was noch am Baume von Lichtern ist, zünd alles an, wie zum Heiligen Christ, der will heute zweimal mit uns sein. Und in 11 Minuten ist er herein. Und es war der Zug, am Süderturm keucht er vorbei, jetzt gegen den Sturm und Johnny spricht, die Brücke noch. Das ist ein bisschen naiv. Und was tut es? Wir zwingen es doch. Ein fester Kessel, ein doppelter Dampf, die bleiben Sieger in solchem Kampf. Und wie es auch rast und ringt und rennt, wir kriegen es unter das Element und unser Stolz ist unsere Brück. die war viel zu schwach gebaut, die war in Sand gebaut, die war nicht richtig stabilisiert, die war nur für einen Zug, der 60 Kilometer Geschwindigkeit einhalten musste, der ist da mit 80 oder 100 drüber gefahren, das kann ja nur schief gehen. Keine deutsche Bauordnung. Und all den Jammer und all die Not mit dem elend alten Schifferboot, wie manche liebe Christfestnacht, habe ich im Fährhaus zugebracht und sah unser Fenster lichten Schein und zählte und konnte nicht drüben sein. Auf der Norderseite das Brückenhaus, alle Fenster sehen nach Süden aus und die Brückner-Leute ohne Rast und Ruhe und den Bangen sehen nach Süden zu. Dem Wütenden wurde der Winde spiel und jetzt, als ob Feuer vom Himmel fiel, erglüht es in niederschießender Pracht überm Wasser unten und wieder ist Nacht. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um Mitternacht am Bergeskamm, auf dem hohen Moor, am Erlenstamm, ich komme, ich mit, ich nenne euch die Zahl und ich die Namen und ich die Qual. Wie Splitter brach das Gebälk in zwei. Tant ist das Gebilde von Menschenhand. Also das Interessante ist, dass der nicht etwas erfindet, das hat uns unser Deutschlehrer übrigens nie gesagt, der hat immer gesagt, das ist eine Ballade, das sei erfunden und so, aber das ist historisch verbürgt. Ich mache einen Sprung in den Expressionismus. Die ganze Zeit, unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, während des Elten und vor allem danach, kritisiert die Technik. Fräser von jemandem namens Paul Zech. Gebietend blecken weiße Haarstrahlzähne aus dem Gewirr der Räder. Mühlen gehen profund, sie schütten auf den Ziegelgrund die Wolkenbrüche krauser Kupferspäne. Die Gletscherkühle riesenhafter Birnen beglänzt, Fleischnackte, die von Öl umtropft, die Kämme rühren, während automatenhaft gestopft die Scheren das Gestränge dünn zerzwirnen. Ein Fäusteballen hin und wieder und ein Fluch, Werkmeisterpfiffe, widerlicher Brandgeruch an Muskeln, jäh emporgeleckt, zu töten. Also der fräst und das ist eine unangenehme Arbeit. Ich merke, dass die Zeit schnell verrinnt und ich habe ganz viele. Haben Sie einen Verteiler, wo man das zuschicken kann? Wenn das interessiert, kann man einfach E-Mail-Adresse, da schicke ich Ihnen die Texte zu, wenn die Sie interessieren. Berliner Abend, also das ist nur eine Auswahl. Wenn wir nachher Zeit haben, kann ich die wieder aufrufen. Ich glaube das aber nicht. So, kommen wir in die 60er, 70er Jahre. Tankwart, das Lied vom Volltanken singend. Ist doch ziemlich egal, ob du einer von denen bist, einer der lausigen Lichthupenfürsten, können von heute sein. Tiefer gelegt. Die mit einer Beifahrerloge in Blond hier ihren Unterarm raushängen müssen. Ist doch wirklich egal, ob du einer von denen bist, die mit einer schönen Bescherung zur Rechten und auch drei schreienden Schratzen im Fond vollauf beschäftigt sind, Chips ranzuschaffen. Ist doch völlig egal, ob du dir hier deine Mühle mal volltanken lässt, denn schon morgen, da habe ich wieder komplett den Tag frei und da steige ich, ihr windigen Manta und Mazda, Rummurkser, ihr hochwürdigen Audi und Volvo Schnarchsäcke, steig in mein Turbo Metallic und dann nix sie weg. Mann, die Kurve gekratzt. Das ist aus den 60er Jahren, könnte von heute sein. Dann würde man nicht Manta und Mazda sagen, sondern Dreier tiefer gelegt. Hier lese ich nur den Anfang vor. Rolf-Dieter Brinkmann, ein, damals hieß das linker Beatnik. Schallplattenspieler, ich mag dich. Und deine einfache Art anzugehen. Ich drücke auf an und du fängst an. Vorausgesetzt, dass keiner den Strom abgestellt hat. Wer kann das schon tun? Das GEW natürlich, so hieß früher das Stromwerk in Köln, die Rheinenergie, RWE. Also das ist eine Poetisierung dieses modernen technischen Geräts. Das ist die, sozusagen die Ode an HiFi. Das habe ich noch gefunden von einem Jüngeren. Also das ist natürlich, je älter man wird, desto komischer ist das dann. Das ist für mich einer der Jüngeren, Jahrgang 39. Baukran. Dieser wortlose, leicht gehbehinderte Storch. Er legt ein Ding von da nach da, von hier nach dort. Er ist ein gelber Hin- und Hergeher. Mittags und abends verlässt ein Mann das Gehirn und steigt die rote Leiter herab. Ich habe Ihnen Beispiele aus der Malerei gezeigt. Es gibt auch Beispiele aus der Fotografie, die ja seit etwa 30 Jahren auch als Kunst gilt. Das ist Schargesheimer, eigentlich mit Namen Hargesheimer, das klingt so komisch. Er nannte sich Schargesheimer, hat das Ruhrgebiet fotografiert, hat Köln fotografiert, sehr gern in sozialen Brennpunkten fotografiert und der hat sich für Industrie interessiert, hat im Ruhrgebiet sehr viele Fotos gemacht und hat dann den Heinrich Böll angerufen und gesagt, hast du nicht Lust, ein Vorwort für ein Buch zu schreiben, das ich über das Ruhrgebiet machen möchte. Das ist eine Fotografie, die ihre Tradition hat in der neusachlichen Fotografie der 20er Jahre. Also das hier ist 50er Jahre. Aber solche Fotos haben wir in den 20ern auch, die zeige ich Ihnen gleich. Und Böll ist dann ins Ruhrgebiet gefahren und hat über das Ruhrgebiet geschrieben. Ich lese das in Auszügen vor. Das Ruhrgebiet ist noch nicht entdeckt worden. Die Provinz, die diesen Namen trägt, weil man keinen anderen für sie fand, ist weder in ihren Grenzen noch in ihrer Gestalt genau zu bestimmen. Das Wort Ruhr hat sowohl mythischen Beiklang wie den Unterton begrifflicher Sprödigkeit. Gedankenverbindungen lösen sich aus, wenn der Name dieses kleinen Flusses fällt, der aus lieblichen sauerländischen Tälern kommt. Krupp, Essen, Kanonen, Bergleute, Macht. Da unten, da oben, da im Westen, sagen die Deutschen, da riecht es nach Ruß und Geld, nach Hütte und Kohlenstaub, nach Abgasen der Kokereien, den Dämpfen der Chemie und es riecht nach Macht. Denn Stahl und Kohle sind Macht. Ironie der Geschichte, Ende des Jahres werden die beiden letzten Gruben dort geschlossen. Im Norden des Ruhrgebiets, nicht weit von der Lippe entfernt, Lippe-Detmold, eine wunderschöne Stadt, sitzen junge Männer in großen hellen Hallen und beobachten Lichtsignale, Uhren, Scheiben, auf denen subtile Zeiger subtile Bewegungen vollziehen. Das nennt man heute Prozessleittechnik mit einem besonderen Interface. Damals waren das einfach nur so runde Dinger mit Zeigern. Heute ist das digitalisiert. Man schläft genauso drüber ein. Die jungen Männer üben einen Beruf aus, für den es noch keine Bezeichnung gibt. Wer weiß, in welchem Register ihr Beruf einmal welche Bezeichnung haben wird. Vielleicht sollte man sie Schalterbeobachter nennen. Die Lichtsignale, Uhren, Scheiben sind Bestandteil einer riesigen, lautlosen, arbeitenden Armatur, die anzeigt, dass irgendwo irgendetwas geschieht. Chemische Produkte, also das ist ja schön, dass er diese Anonymisierung schon sieht, dass man die Prozesse gar nicht mehr wahrnimmt. Sie wissen ja gar nicht, was in dieser Kiste passiert. Dass der sich in Silicon Valley anmeldet, dass er sich bei Amazon anmeldet, das sehe ich da an dem Ding gar nicht. Das sieht doch aus wie ein Wecker. Oder wie an der Decke, wie so ein Feuermelder. Chemische Produktion geschieht ja automatisch. Irgendetwas, dessen Endsilbe on lautet, wird hergestellt. Aus diesem on kann man alles machen. Kinderspielzeug, Handgranaten, Stiele, Einkaufstaschen und Formen, in denen Bomben gegossen werden können. Einbände für Gebetbücher und Zahnbürsten, vielleicht Mittel, die die Befruchtung verhindern oder fördern. Wer weiß, vielleicht wissen auch die jungen Männer nicht, ob mit diesem On Frauen sterilisiert werden, ob Bomben oder Federbälle daraus gemacht werden. Junge Männer blicken auf Uhren, Lichtsignale, Scheiben, auf denen subtile Zeiger subtile Bewegungen ausüben. Das ist die Antizipation der Anonymisierung, der Automation, in der wir heute leben, wo wir an den Prozessen ja gar nicht mehr teilhaben können, wo wir uns ja immer weiter davon zurückziehen. Wenn Sie eine Smart-Küche haben, machen Sie auf der Autobahn ja schon mal den Herd an oder Sie sorgen dafür, dass das Bier kalt ist. Das können Sie ja alles fernsteuern mittlerweile mit einem Smart Home. Natürlich werden auch politische Ereignisse, Unfälle thematisiert. Ein Beispiel aus den späten 80er Jahren, Tschernobyl. Übrigens hat man doch die gleichen Kinderwagen wie hier. was sagten sie, ich weiß nicht mehr, im Hintergrund sangen Helden zu einem Akkordeon. Wir hörten Reden und sahen Bilder von Heldentum und Opfermut. Was noch? Ich weiß nicht mehr. Inzwischen ist schon wieder so viel geschehen. Und wie hatte uns gegraut vor den Reden und den Bildern von Heldentum und Opfermut? Geben wir doch zu, dass wir geglaubt hatten, wir würden uns schlechter fühlen als vorher. Ein wichtiger Schriftsteller, der die Technik darstellt, der die Industrie kritisiert, seit 30 Jahren, ist Günter Wallraff. Ich erinnere mich genau an die 70er Jahre, als ein Buch rauskam, das hieß Industriereportagen. Der hat sich, das ist eine ganz neue Form von Journalismus gewesen, in die Unternehmen reingeschlichen unter einem anderen Namen. Der war nachher auch mal bei der Bild-Zeitung oder er war Pförtner in der berühmten Kölner Versicherung, die gibt es nicht mehr, Gerling-Versicherung, größte Industrieversicherung in der Bundesrepublik. Jetzt wird er in Talangs gemessen und vor 4, 5 Jahren, in meinem Alter ist das so, das kann jetzt auch 10 her sein, der Kleine von nebenan macht jetzt Abitur. Also vor ein paar Jahren hat er sich bei wie heißt die Bäckerei, nicht Lidl, doch, ne, bei Lidl, in eine Bäckerei reingeschlichen, in eine Fabrikationsbäckerei und festgestellt, dass die dortigen Bäcker so schnell arbeiten müssen im Akkord, dass die sich die Arme verbrennen. Und wenn die dann so durchgebrannt sind, dann werden die ausgewählt, kommen andere dahin. Das hat er kritisiert. Genauso wie Freiligrath ist er dann angeklagt worden. Witzigerweise war Heinrich Böll sein Gutachter, der also als Gutachter vor Gericht dann aufgetreten ist und der dann gesagt hat, das sind geheime Dinge, die dieser Mann zutage fördert. Das ist überhaupt nichts Geheimes für die Hunderttausenden, die in der Industrie arbeiten und das mitkriegen. Also das ist ein bisschen ambivalent. So geheim ist das nicht. Das ist nur für uns, wenn wir am Schreibtisch arbeiten, geheim, was da passiert. Interessant ist auch, dass der Wallraff immer sagt, ich schreibe für die Arbeiter, damit die sich dagegen wehren und so weiter. Aber die Frage ist ja, ob die das nur wirklich lesen. Das sind ganz andere, die sich daran ergötzen und sehr gern diese kritische Literatur lesen. Also das ist auch ein bisschen verträumt, zu meinen, man würde da die Revolution einleiten. Auf jeden Fall hat er größere Öffentlichkeit. Und dieses Fließband von auch einem Jüngeren, der ist ja 10 Jahre älter als ich, also der ist schon 70, Matthias Schreiber, ist ihm gewidmet. Ich stehe am Fließband, wo es hinläuft, weiß der Teufel. Sie sehen immer das Gleiche, immer diese Anonymisierung. Ob die Schrauben, die ich drehe, für Wasserhähne oder Daumen sind, Pausen gibt es nicht. Nur flatternde Finger, die greifen nach Schrauben und Leere zerreißen, die Stunden zu lohnen. Ich stehe am Fließband und schweiße die Teile zu Röhren zusammen, in die ich dann gucke. Ich schweiße die Röhren, wer weiß, wohin ich schweiße. Die Sehnsucht ins Eisen, ich schweiße am Fließband. Die Bänder nehmen den Atem mir weg. Das Fließband, das zieht mich noch aus, dann fließe ich auf Bändern, dann nimmt mich das Fließband, ich falle dann aus. Sehr positiv aufgenommen wurde dieses Industrieprodukt Anfang der 50er Jahre. Die DS, die Göttin von Citroën. Ein Wagen mit Hydropneumatik. Das heißt, wenn Sie den anmachen, fuhr der hoch. Und wenn Sie zu viert drin saßen, normalerweise geht ein Auto dann ja runter, ging der hoch. Also sozusagen ein dialektisches Fahrzeug. Der wurde zu einem berühmten Stück Literatur. Roland Barthes, französischer Philosoph und Soziologe, hat dem einen Text gewidmet. Die Mythen des Alltags. Also Sie sehen, es ist in der Geschichte der Literatur erstmal der Hof, die Adligen, die dargestellt werden, es sind Opfer, es ist die Prinzessin und der Gärtner, so geht das aber nicht. Das sind die Themen der Literatur und im 20. Jahrhundert sind es dann vermeintlich banale Dinge, die zur hohen Literatur werden, wie ein Auto. Der neue Citroën, 1955 geschrieben, gehört für, wenn man einen Kanon der Designliteratur macht, zu einem immer noch wichtigen Werk. Ich glaube, dass das Auto heute das genaue Äquivalent der großen gotischen Kathedralen ist. Ich meine damit eine große Schöpfung der Epoche, die mit Leidenschaft von unbekannten Künstlern erdacht wurde und die in ihrem Bild, wenn nicht überhaupt im Gebrauch, von einem ganzen Volk benutzt wird, dass sich in ihr ein magisches Objekt zurüstet und aneignet. Der neue Citroën fällt ganz offenkundig insofern vom Himmel, als er sich zunächst als ein superlativisches Objekt darbietet. Man darf nicht vergessen, dass das Objekt der beste Bote der Übernatur ist. Es gibt dem Objekt zugleich eine Vollkommenheit und ein Fehlen des Ursprungs, etwas Abgeschlossenes und etwas Glänzendes, eine Umwandlung des Lebens in Materie. Die Materie ist magischer als das Leben. Und letztlich ein Schweigen, das der Ordnung des Wunderbaren angehört, die DS, das heißt ja Göttin. Also das schreibt sich DS, und wenn Sie es phonetisch sprechen, heißt das en français die Göttin. Hat alle Wesenszüge, wenigstens beginnt das Publikum, sie ihr einmütig zuzuschreiben. Eines jener Objekte, die aus einer anderen Welt herabgestiegen sind, von denen die Neomanie des 18. Jahrhunderts und die unsere Science Fiction genährt wurden. Die DS ist zunächst ein neuer Nautilus. Deshalb interessiert man sich bei ihr weniger für die Substanz als für ihre Verbindungsstellen. Bekanntlich ist das Glatte immer ein Attribut der Perfektion, weil sein Gegenteil die technische und menschliche Operation der Bearbeitung verrät. Christi Gewand war ohne Naht, wie die Weltraumschiffe der Science Fiction aus fugenlosem Metall sind. Die DS erhebt keinen Anspruch auf eine völlig glatte Umhüllung, wenngleich ihre Gesamtform sehr eingehüllt ist. Doch sind es die Übergangsstellen ihrer verschiedenen Flächen, die das Publikum am meisten interessieren. Das ist wie eine Beschreibung von einem iPhone. Glatte Oberflächen, und was interessiert, ist das Interface. Es betastet voller Eifer die Einfassung der Fenster, es streicht mit den Fingern den breiten Gummirillen entlang, die die Rückscheibe mit ihrer verchromten Einfassung verbinden. In der DS steckt der Anfang einer neuen Phänomenologie der Zusammenpassung, als ob man von einer Welt der verschweißten Elemente zu einer solchen von nebeneinander gesetzten Elementen überginge. Ich kürze. Die Scheiben sind hier keine Fenster mehr, keine Öffnungen, die in die dunkle Karosserie gebrochen sind. Sie sind große Flächen der Luft und der Leere und haben die gleißende Wölbung von Seifenblasen, die harte Dünnheit einer Substanz, die eher insektenhaft als mineralisch ist. So geht das über viele Seiten. Ich habe eben von Eisenbahn gesprochen. Plakate mythisieren gewissermaßen die neuen Eisenbahnen, indem hier der Zug, der nach Norden fährt, mit einem Stern angedeutet wird. Bei dieser Zugreklame von Cassandre Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Mythische der Gegenstände, mit der wir uns umgeben, wird von einem Maler der moderneren neuen Sachlichkeit der 60er Jahre immer dargestellt. Das sind Geräte, die es nicht gibt. Also eigentlich ist das sowas wie Neosurrealismus. Konrad Klapheck heißt der. Der stellt das dar, was uns heute selbstverständlich umgibt, die Ästhetik der Produkte, iMac, iPhone, iPad, B und O und so weiter. Das spielt ja für uns eine sehr große Rolle, sonst würden wir nicht 1145 Euro ausgeben für das neue iPhone. Sie wollen ja eigentlich nur telefonieren. Ich kann Ihnen beim Türken für 30 Euro ein Telefon besorgen, aber Sie wollen das iPhone für 1145. Warum denn eigentlich? Weil es magisch ist. Weil es das hat, sozusagen die profanisierte Form der Göttin von Citroën. Das ist der Künstler Konrad Klapheck, der immer überdimensioniert Geräte des Alltags zeigt, manchmal auch völlig verfremdet, und so etwas wie eine Warenästhetik propagiert, also die Schönheit der maschinell produzierten Form, auch wenn es sie gar nicht gibt. Das ist ein Gemälde, das auch in diesem Kontext gehört, in den 70er Jahren entstanden, das zeigt, Dieter Krämer heißt der Maler, eine Plane eines Lastwagens. Also völlig banalisiert, aber ästhetisiert, dadurch, dass es ein Gemälde ist und dadurch, dass es so glatt ist. Völlig banal, auch das ist ja ein Industrieprodukt, das, was Andy Warhol macht mit den Dingen, die der aus dem Alltag holt, Produkte, Dinge, Technik und die zu einer Würdeform erhebt und daraus Kunst macht. 1911 baut Walter Gropius diese Fabrik in Alfeld an der Leine, eine Schuhleistenfabrik. Licht durchflutet, genau wie sein Lehrer Behrens, 2 Jahre vorher. Das ist die Eingangstür, hier unten diese, und da ist ein Türdrücker, der, wo der Laie Klinke zusagt. Der besteht im Querschnitt aus einem Quadrat und hier ist ein Zylinder, also im Querschnitt rund. Der, ähnlich wie die DS, angebetet wird von Leuten, die Design mögen, das weiß die Türdrückerindustrie und produziert dieses Produkt des Bauhausgründers wieder. Das ist der heutige Türdrücker, den Sie in dieser neuen Auflage kaufen können. Ich will damit Folgendes sagen. Das Thema ist ja Technik in Kunst und Literatur. Dies ist ein technisches Alltagsobjekt, das inzwischen aber Nobilitierung erfahren hat. Behrens hat Rathenau gesagt, ich werde Ihnen Maschinen entwerfen, die aussehen wie Geburtstagsgeschenke. Und Nietzsche kritisiert die Technik, die Industriewelt und sagt, das ist die eigentlich roheste Lebensform, in der wir uns da befinden. Wir müssen dem was entgegensetzen. Und das ist die Kunst. Das ist die Kunst, die in die Produktion muss. Also die Dinge, die produziert werden, müssen von Künstlern gestaltet werden. Da muss immer noch mal einer drüber gucken. Also dieser Citroën DS, da gibt es das Gerücht, das habe Paul Citroën dem Le Corbusier gezeigt, auf ihrem Schreibtisch gelegt und der hat da nochmal Hand angelegt und hat gesagt, so muss das aussehen. Also Kunst muss in die Produktion, das ist das vor 100 Jahren das Verdikt von Rathenau und Behrens und heute ist das für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit künstlerischen, es ist eben keine Kunst, sondern es ist ja eben Design. Also es ist angewandt, es ist nützlich, es ist zweckfrei. Kunst ist asozial, Design ist konstitutiv. Design ist dazu da, das Leben natürlich zu vereinfachen, aber es eben auch zu überhöhen und schöner zu machen und bewusster zu machen. Auch wenn der Türdrücker nicht funktionieren würde, würde ihn das öffnen und schließen, also Dinge, die uns durch die Automatisierung, durch die Technik, durch die Anonymisierung völlig verloren gehen. Oder die Tür geht automatisch auf, weil da irgend so ein Schalter ist. Also mich fragen die Studenten immer, die Dinge, die tun es ja gar nicht richtig. Also so ein kleiner Türdrücker, damit kann man ja gar nicht richtig aufmachen. Aber das ist wie beim Porsche. Der fährt sich auch nicht bequem, der 911er. Das ist eben sportlich, das macht Fahren bewusst. Da merkt man noch, dass man fährt. Beim 7er BMW schweben sie nur noch vor sich hin, dann merken sie eigentlich gar nichts, der fährt ja von selbst. Bis hin zum automatischen Fahren, dann merken sie auch nicht, dass sie fahren. So sieht dann das moderne Design aus, das auch, behaupte ich, eine poetische Kraft hat. Das ist der vorletzte, Dyson, der Staubsauger ohne Filter, also papierlos und mit einem Akku funktionierend. Also Sie müssen nicht, Sie kennen das ja noch, den Schlitten, den man hinter sich herzieht mit einer langen Schnur und dann verhakt sie, dann ist sie nicht lang genug, dann holt man die Verlängerungsschnur aus dem Garten, ist da Gras dran und so. Also das entfällt hier alles. Warum sieht der so aus, frage ich mich. Warum? Meine Studenten würden sagen, der ist krass abgespaced. Der sieht aus wie eine Waffe aus einem Science-Fiction-Film. und der Griff oben sieht aus wie eine Waffe, damit ist es für Männer schön zu saugen, weil man eine Waffe. Wenn sie Kinder haben und sie müssen das Gras tränken und sagen, kannst du nicht mal wieder, ey, kannst du morgen, ey, kannst du nicht selber? Wenn sie denen aber von Gardena ein Gerät in die Hand geben, das wie eine Waffe aussieht, ist das cool. Das macht Spaß. Da brauchen die nicht an ihren Playstation, sondern da können die so Wasser schießen. Das macht Spaß. Also das ist, das weiß die Industrie. Das ist wie bei einem Audi. Beim Audi kommt sich vor wie in einem Flugzeug. Da sind lauter Armaturen, obwohl sie damit nicht fliegen können. Oder Männer haben ja manchmal so Uhren, wo so 10 Schalter dran, so als würden sie Tiefsee tauchen und alles Mögliche damit. Ich brauche eigentlich nur die Uhrzeit. Aber das ist eine Philosophie für sich. Also das Poetische daran, finde ich, dass es hinweist auf Science-Fiction-Filme und dass es auch unsere Zeit erklärt. Das ist ein hochtechnisches Gerät, völlig im Gegensatz, das ist ja ganz ambivalent, das ist ja nicht so glatt wie ein iPhone, sondern das ist ja eine aggressive Geschichte. Aber da weiß ich eben, mein Staubsaugen, das ist ein Kraftwerk, das ist effizient. Wenn das so eine weiße Kiste wäre wie so ein iPhone, würde ich dir nichts zutrauen. Also dem hier würde ich nicht zutrauen, dass er aggressiv vorgeht gegen den Schmutz. Das Design des 20. Jahrhunderts beginnt bei diesem Objekt und ich zeige das, weil hier eben ein Künstler am Werk war, der gesagt hat, wir müssen ein Bild schaffen, nicht in Form eines Gemäldes, sondern das ist ein Abbild des technischen Zeitalters, indem man Chrom-Nickel-Stahl nimmt und indem man darauf hinweist, dass wir in kleineren Räumen leben. Wir müssen lichtes Material um uns herum haben. Nicht mehr so wie bei den Schwiegereltern, diese Schrankwand, die 5 Meter aus Eiche. Dafür sind die Räume zu klein. Auch das hat so eine poetische Kraft, indem man diesen Wagen umnutzt. Und das ist ja ganz ökologisch. Ich kaufe mir keinen Stuhl, ich nehme einfach so einen Ding, klaue ich, ey, mach einen Stuhl draus. Cool. Hightech. Ein kleines Kraftwerk auf dem Herd und gleichzeitig wie ein süditalienischer Campanile sieht das aus, nicht wie eine Kaffeemaschine. Von Alessi. Dann wieder ganz ironisch, sozusagen antizyklisch, diese Eieruhr. Wieso brauchen wir denn so ein Ding und dann mit so einem Schmetterling da oben drauf? Für Ingenieure ist das natürlich kein Schmetterling. Nur für poetisch ambitionierte. Engel, ja, das ist eine ganz normale Flügelmutter. Blau angestrichen. Ja, also Sie können doch auf dem Handy die Uhr einschalten. Wieso haben Sie so ein Ding wie die Oma? Früher hing das ja an der Wand, unter der Uhr. Und heute können Sie Ihr Handy nehmen. Nein, das ist sozusagen die Gegenbewegung zu der technischen Welt, dass wir wieder was Poetisches zu Hause haben wollen. Oder vorne da so ein Vögelchen. Da hätten wir vor 30 Jahren noch gesagt, das ist kitschig. Aber die Italiener, die sowas entwerfen, sagen, das ist nicht kitschig, das ist witzig, ihr seid so ernst, die Deutschen, immer so funktional und so. Das ist, perché no? Oder das ist ein kleines Kraftwerk, dieser Kessel. Hier ist Dampf und da vorne, das ist der Kamin. Oh, da kann man den Sitz gar nicht sehen durch die Projektion. Da sieht man es aber. Da wird, das wird nicht kritisiert, Chemiewerkstoff und Polycarbonat und so. Dieses Ding, ich weiß nicht, wie das hier in Konstanz, die ist hier ein bisschen romantischere Gegend hier, aber so in Westdeutschland ist das in jedem zweiten Kaffee, sind jetzt diese Stühle. Die sind von 1955. Wieso? Das kann doch nicht nur an Instagram liegen. Ja, weil die da geliked werden, dann wollen alle die haben und so. Die sind teuer, die kosten 400 Euro. Also, das ist eine Bejahung der Technik, des technischen Produkts. Und des Chemiewerkstoffs, denn das hier ist ein Chemiewerkstoff, das ist ja nun alles andere als so aus dem Öko-Center. Ne? Das ist ein neuer Stuhl von Konstantin Gritschitsch, der auch wieder die Welt erklärt durch seine Form. Denn diese Dreiecke, das ist nicht einfach ein Ornament, sondern diese Dreiecke kennt man vom Computer, wenn man mit 3D-Programmen arbeitet. Wenn Sie eine Zeichnung machen und wandeln die um, Sie rendern das mit einem 3D-Programm, dann haben Sie erstmal solche Ecken. Also ist die Aufgabe oder der Grund, warum das so aussieht, der Hinweis darauf, in was für einer Welt wir leben. Also das erklärt unsere, das jedenfalls ist meine Behauptung, da können Sie ja widersprechen, wir diskutieren ja nachher. Den gibt es auch für den Außenraum mit Beton. Das ist ein Museum von 1971 folgende, von Richard Rogers und Renzo Piano, das Centre Pompidou in Paris, das der Technik huldigt, indem es die Leitungen nach außen legt oder den Fahrstuhl, die Rolltreppe nach außen und Heizung und Wasser, alles im Außenraum, alles sichtbar. Also da wird Technik bejaht, nicht verschleiert, nicht hinter so einer Hülle versteckt, sondern alles ist offen. Und da saßen letztes Jahr diese beiden Figuren, die sind aus so einem Rendering-Programm. Witzigerweise sitzt der hier, das sollen die beiden Architekten Rogers und Piano sein, auf einem Barhocker. Der ist entworfen von diesem Entwerfer Konstantin Gritschitsch, berühmtester deutscher Designer. Nur wir in Deutschland kennen den nicht. Der ist weltberühmt, aber wir kennen den nicht. Wir kennen immer nur Lagerfeld oder so Leute. Das ist der Flughafen in Bilbao. Das ist ja wie ein technisches Gerät, also nicht funktionalistisch, sondern eher so aggressiv, dekonstruktiv, aber eben mit einem starken bildhaften Moment. Um da abgefertigt zu werden, muss man ja nun nicht so ein Großinsekt da hinsetzen. Santiago Calatrava heißt der Entwerfer. Bekenntnis zur Technik bei dieser Leuchte, die hatte man so in den 90er Jahren, hatten die alle ambitionierten Architekten, Designer und so. Jetzt langsam kommt die auch ins Wohnzimmer als Stehleuchte. Michele De Lucchi, Tolomeo heißt sie. Ach, wieder so ein poetischer Name. Ja? Die heißt nicht Konstrukt 7 oder so. Das ist auch so ein Thema, diese poetischen Namen. Also mein Lesebuch hieß Lebensgut. Das davor hieß Die Ähre in den 50er Jahren, habe ich gesammelt. Und dann heißen die Lesebücher Wort und Sinn. Und dann lesen, begreifen, darstellen. Ja? Stellen Sie sich mal vor, da sollen Sie Freude am Lesen bekommen, wenn ein Buch so heißt. Texte und Dokumente. Das Lebensgut ist doch viel schöner. Das ist wie bei den Fernsehsendungen. In den 50er, 60er Jahren, da hießen die Schau ins Land, Fox tönende Wochenschau, hätten Sie es gewusst? Was bin ich? Und so. Und danach hießen die Akzente, Aspekte, Kontraste, Konzepte, Panorama, Monitor. Da sehen Sie direkt, aus welcher Zeit das ist. Das ist typisch 70er Jahre. Einige von denen haben ja überlebt. Also da spiegelt der Titel auch schon so die Zeit. Das ist ein Fahrrad von einem Zeitgenossen, Ruland heißt der, das nicht funktioniert. Also Kritik an der Technik. Also ist es Kunst. Ist nicht mal gutes Design. Sondern es ist asozial, da können Sie nicht mitfahren. Kritik am Auto bei Christo, der das Auto einfach verpackt. Oder Wolfers Tell. Die Plastik steht in Köln auf dem Ring. Ruhender Verkehr. Da hat er einen Ford genommen, in Köln wird Ford produziert und hat den einbetoniert. Das fanden wir cool. Und heute fragen schon mal Studenten, was steht da für ein Ding? Da sage ich, es ist ein einbetoniertes Auto. Hä? Wie jetzt? Einbetoniert. Ach so, abgefahren. Ende. Das ist das Auto der Zukunft. Es fährt selbst. Er fährt selber. Mit einem Elektromotor und ist komplett aus Kunststoff und kommuniziert mit denen, die sich auf der Straße bewegen. Jetzt können sie über die Straße gehen. Deswegen hier dieses Zeichen. Warum zeige ich das? Das ist moderne Technik, die aber kommuniziert, die was erzählt, die uns informiert, die bejaht wird. Die ist ja auch sicher. Ein paar Bilder noch, die Technik zeigen. Der Mensch wird zu einer Maschine, reduziert auf strenge geometrische Form. Mitte der 20er Jahre, Franz Wilhelm Seiwert, die Arbeitsmänner, betitelt. Oder Maschinen werden gemalt, neu sachlich, sehr positiv, in der Hoffnung, dass dieser Öltank uns eine gute Zukunft beschert. Oder, das ist so ein bisschen surreal, denn ich glaube nicht, dass die sich da an der Maschine bewegen, die zwei. Ist aber auch wichtig für zum Beispiel für heute für so Musikvideos. So eine Überlegung, dass zwei Nackte sich da so an der Maschine bewegen. Zeigt dann auch so ganz surreal die Erotik der Maschine. Oder der Mensch an der Maschine ist im Grunde ein Affe. Der ist blöd, deswegen hockt hier Karl Großkopf, heißt der Maler, ein Affe. Stärker als kann eine Kritik an der Industrie, Welt, Industrie, Stadt nicht sein, als durch so einen Holzschnitt, wo so, sieht eben schon so verhärmt und hölzern aus, dieser von Konrad Felix Müller gearbeitete Holzschnitt mit so einem Förderturm im Hintergrund. Das ist Industriekritik, Technikkritik der 20er Jahre. Da sehe ich keine Kritik. Hans Baluschek, der hat auch als Industriemaler gearbeitet, sondern der bringt da so ein bisschen Öl an die Maschine. Das ist alles, das ist nicht sozialreformerisch, so wie im 19. Jahrhundert oder wie bei Freiligrath. Otto Freundlich, tschechischer Bildhauer, das ist eine Holzplastik aus Prag. Auch da einfach sachliche, völlig wertneutrale Darstellung der Arbeit. In Köln vor dem Deutzer Bahnhof steht diese Plastik des Gasmotors. In Köln ist der Ottomotor erfunden worden von Nikolaus Otto. Steht da einfach. Und als Denkmal, das heißt, die technische Erfindung, ist jetzt das Denkmal. Vorher stand da Friedrich Wilhelm IV., jetzt der Motor, der unsere Mobilität begründet. Oder vor dem Gelsenwerk steht so ein großes Rad. Nicht von einem Künstler, sondern die haben einfach ein Rad genommen und haben dann den Lehrling gesagt, können wir das anmalen, das ist auch mal schön. Also sozusagen, jeder ist Künstler. Nochmal Hans Baluschek, das ist so ein bisschen ironisch auch. Also Sie kennen das ja, dass Hundebesitzer dem Hund ähnlich werden. Die wird auch der Maschine etwas ähnlich. Völlig positiv gesehen, der Ingenieur von Fernand Léger, kubisches Gemälde. Und er in seiner Form, der ist schon so auf strenge geometrische Formen reduziert, so als habe die Maschine ihn auch formal geprägt. George Grosz kritisiert die Technik, die moderne Welt, die Stadt, deswegen einbeinig, kopflos und hier die Prothese wird hier von so einem Räderwerk angetrieben. Aber er hat das Eiserne Kreuz. Hurra, steht da oben. Ironisierung der Technik durch das Ready-Made von Marcel Duchamp, der einfach ein Rad nimmt und das auf einen Hocker schraubt. Technik auch hier ironisiert in diesen bewegten Plastiken von Jean Tinguely. Das sind so Maschinen, die rattern, und da steht eins in Paris vom Centre Pompidou, und hier ist das wie bei so einem Lotto abends, samstags im Fernsehen, sind hier Bälle, die so ausgespuckt werden von der Maschine. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihnen Bilder noch aus den 20er Jahren zeige. Das ist Man Ray, der völlig sachlich ein Bügeleisen malt, fotografiert, aber eben dann das surreal ironisiert, indem er da, das ist, damit kann man nicht plätten, sondern da sind eben so Dornen drunter. Ein völlig nutzloses, sich drehendes, klapperndes Geräusch, die Maschine, von Laszlo Molyneux am Bauhaus entworfen. Diese Anhäufung von Geräten hat so eine eigene Materialästhetik in diesem Bild von Albert Renger-Patsch, Foto aus den 20er Jahren. Heute Abend eröffnet in Bottrop, in dem Albers-Museum, Quadrat heißt das, eine Ausstellung dieses Ehepaars Bernd und Hilla Becher. Die haben ein Leben lang Fördertürme fotografiert und Kessel, Kamine. Die betreiben, weil die natürlich wissen, dass die Industrie sich langsam zurückgeht, damit eine konstruktive Denkmalpflege. Das sind inzwischen hochgehandelte Bilder der Industrie, und die sind weltweit gereist. Also als sie in Deutschland alle Türme und so durch hatten, sind die dann in die Staaten gereist. Bernd und Hilla Becher. Ganz wichtige Lehrer auch, also das sind die Lehrer von Gursky, dem jetzt bedeutenden Fotografen, im Augenblick der bestbezahlteste Fotograf der Welt. 7 Millionen Pfund hat sein Bild vom Rhein gebracht. Hat einfach nur den Rhein fotografiert, sonst nichts. Das ist bei der Firma Henkel ein Rohr. Also das ist bildwürdig, das ist positiv. Das zeigt die deutsche Technik, unsere Leistungsfähigkeit, und das ist in Auftrag gegeben bei einem Fotografen, und das zierte, das kennen Sie alles, so die Kalender und die Jahrbücher der Industrie bis weit in die 50er, 60er Jahre hinein. Schmölz heißt der Fotograf, Hugo Schmölz. So. Das darf nicht fehlen, 1928, Kritik an der Maschine bei Metropolis. Der Mensch ist klein, die Maschine riesig, und er ist da so, als würde er nur noch ein kleines Rädchen sein oder aufgefressen von diesen Giganten. Das ist ganz anders. Das ist ein englischer Ingenieur, der für die Great Eastern, für dieses Dampfschiff, die Ankerkette als Motiv nimmt und sich da vorstellt, um zu zeigen, wie groß dieses Produkt ist, dieses Schiff, was er konstruiert hat. Also gewissermaßen Vedute. Der stellt sich also nicht mehr vor sein Bungalowski oder so, oder vor sein neues Auto, sondern vor die Ankerkette. Die Maschine lehrt durch sich selber das Ineinandergreifen von Menschenhaufen bei Aktionen, schreibt Nietzsche, wo jeder nur eins zu tun hat. Sie gibt das Muster der Parteiorganisation und der Kriegsführung. Sie lehrt dagegen nicht die individuelle Selbstherrlichkeit. Sie macht aus vielen eine Maschine und aus jedem Einzelnen ein Werkzeug zu einem Zwecke. Ihre allgemeinste Wirkung ist, den Nutzen der Zentralisation zu lehren. Das heißt, er fordert das Individuum. Die Maschine ist Masse, ist Endindividuation. Ich habe keine Uhr. Haben Sie eine Uhr? Gut. Ja, dann machen wir das. Dann zeige ich noch dieses schöne Gerät, was ich von Köln bis hier transportiert habe. Das passt zu dem Staubsauger. Das ist Juicy. Eine Zitronenpresse, die eigentlich nicht funktioniert. Also erstens fallen die Kerne da unten rein. Ich kenne eigentlich keinen, der sagt, finde ich gerade schön, die Kerne. Und sie müssten einen Sieb nehmen oder sowas. Und andererseits haben wir sowieso so einen Moulinex oder Roventa oder Bosch, wo kein Tropfen mehr eine Chance hat. Da drücken sie drauf, da geht das in eine Richtung, da drücken sie nochmal, da geht es in die andere. Trotzdem haben dieses Gerät viele Leute zu Hause stehen. Als würde man wieder pressen mit der Hand, was sie gar nicht tun, das steht da einfach nur. Also kein Bekenntnis zur Technik, auch kein Bekenntnis zur Geschichte, sondern auch wieder so ein bisschen abgespaced und erinnert so an irgendeinen Film, wo das eine Waffe ist. Und es zeigt ein bisschen Prestige auch, wenn man das hat. Man hat Geschmack. Vielen Dank für Ihr Interesse. Soll ich mich hier hinsetzen?
Nein, bleiben Sie ruhig hier stehen mit mir. Oder setzen Sie sich, wenn Sie mögen. Wenn Ihnen das,
ich stehe gerne.
Ja, wie schön, dann stehen wir zusammen. Das ist doch was. Dann geben wir ein Bild ab. Ja. Also, erstmal herzlichen Dank Ihnen für Ihre Ausführung. Vielleicht als kleine Ergänzung, die mir durch den Kopf ging, als immerhin gebürtiger Bottropper, der gerne im Quadrat ist. In Essen wurde vor rund 100 Jahren eine große Brache in der Stadt bebaut mit einer Industrieanlage, der Zeche Zollverein. Und die Architekten bekamen von den Konsortium folgende Maßgaben. Wir wollen, was Zechen und später Kokereien betrifft, die größte, die modernste, die funktionalste Anlage der Welt und die schönste.
Ja.
Ja? Man baute, das waren, die Architekten gehörten zwar nicht dem Bauhaus an, waren aber durchaus inspiriert davon und ja, spielten sozusagen in dieser Tonalität. Die machen in Stahlträgerkonstruktionen vollendete Kubusbauten.
Ja, Ziegelfachung.
Ziegel, oder? Ja. Mhm. Ausgefächert, ja. Die Stahlkonstruktion. Und um diese vollendete Kubusform nicht optisch in irgendeiner Weise zu brechen, verlagerte man die Regenrinnen nach innen. Ja? Man hat eine Situation auf diesem riesigen Gelände, da laufen an einer Straße rechts und links Bauten auf das Zentralgebäude an der Stirnseite zu. Dahinter stand der höchste Schornstein. Ist ganz klar, wissen wir, Zentralperspektive, das macht natürlich diesen Effekt noch viel stärker. Was haben die aber auch noch gemacht? Die Laternen an der Straße unmerklich abgesenkt, damit dieser Effekt noch stärker wird. Also, Technik und Ästhetik gehen irgendwann Hand in Hand. Wann würden Sie das festmachen? Wann kommt dieser
1909.
Moment?
1909, Behrens. Ja, das Maschine muss aussehen wie ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Und nur dann haben wir auch auf dem internationalen Markt eine Chance, sagten die sich. Und wir müssen auch, das war so die Forderung, wir müssen uns loslösen von den historischen Formeln. Wir können nicht eine moderne Leuchte machen und der Ingenieur, der ja fantasielos ist, der sagt, ja, wir machen so, machen doch wie immer. Und während aber wir ja eine Verpackung machen können drumherum. Oder wenn wir denn die Technik offenlegen, dann versuchen wir das gut zu machen. Also nicht improvisiert. Sie kennen das ja aus dem Urlaub. Es gibt ja Häuser, wo hier noch so Heizungsrohre, wenn so alles südlich von Rom, da sind die Leitungen hier auf der Wand. Und Das ist keine positive Offenlegung, aber bei Behrensbauten, bei Gropius, sind die Leitungen auf der Wand und hier sind Griffe für die Fenster und das ist gut gemacht. Also da wird eben nicht geschummelt, wie bei uns da mit diesen Kabelkanälen, die sind ja furchtbar, sondern die hätten gesagt, offenlegen, Bekenntnis zur Technik. Also zu Ihrer Frage, ich glaube, das ist so die Zeit, wo man das gut gestaltet, wo man eben eine Analogie zum Industriezeitalter sucht, wie dieser Stuhl. Keine Barockfüße mehr, nicht einerseits zum Mond fliegen und andererseits hier tatzen hier an der Stütze. Das passt nicht.
Hat denn die Technik Kritik, die sich in der Kunst, in der Literatur findet, je irgendeine Wirkung gehabt?
Also, wie heißt denn die Bäckerei? Das ist so eine Kette, die der kritisiert hat, der Wallraff. Die haben den verklagt und jetzt haben die 50 Bäcker eingestellt und haben ein Arbeitsschutzprogramm. Die können sich das einfach nicht mehr leisten, weil natürlich der Spiegel immer da anruft und sagt, ist das denn immer noch so? Nein, da hat die Kritik schon ihre Wirkung. Sonst fallen mir keine anderen Beispiele ein. Naja, doch, also es ist schon transparenter. Wenn Sie heute in Industrieunternehmen kommen und es wurden dann eben die, beispielsweise in den 70er, 80er Jahren, da war in Hessen der Fischer, da war der mal Umweltminister. Und da hat der bei Hoechst, so hieß die Firma damals, IG Farben Nachfolger, heißt heute Aventis, also einer davon heißt Aventis, da war ein Chemieunfall. Und er hat ihn kritisiert und das muss anders werden und so weiter. Seitdem gibt es ganz andere Konzepte, Unfälle zum Beispiel zu vermeiden.
Da wäre ich jetzt streng mit Ihnen, weil den Fischer sehe ich in seiner Rolle als Umweltminister nicht als einen Künstler oder als Literaten.
Ich weiß, was Sie meinen.
Ich frage der Kunst. Ja, die Wirkung der Kunst Kritikerin der Technik oder Literatur als Kritikerin der Technik. Ist das, sage ich jetzt mal, so ein schöner Nebeneffekt, mit dem wir uns ein bisschen am Feierabend nochmal vorm im Bett gehen den Blutdruck hochtreiben, dass wir ein bisschen Kulturkritik bei Wallraff lesen so, dann schläft man vielleicht besser oder auch nicht.
Witziger Typ und so, ja.
Aber hat das mehr? Kommt da irgendwas tatsächlich an verändernder Kraft, dass auch nur ein Hauch der Veränderungskraft aufbrächte, die die Technik auf unsere Welt ausübt?
Nein, glaube ich nicht. Also Max von der Grün zum Beispiel hat ja Irrlicht und Feuer geschrieben, hat die Arbeit der Grubenarbeiter kritisiert. Effekt war, dass er entlassen wurde. Der war auch Arbeiter, erst Maurer und dann Grubenarbeiter. Aber die Grubenarbeit hat sich da nicht verändert. Also eine Humanisierung des Arbeitsplatzes ist der Gewerkschaft zu verdanken, nicht den Künstlern.
Tja, jetzt habe ich ein pessimistisches Bild wieder in die Welt gesetzt.
Ja. Na, Bewusstmachung ist das natürlich schon. Das ist keine nachweisbare Wirkung. Also das, manchmal holt man sich ja die Kritiker auch ins Haus, um mit denen dann so im Dialog zu sein. Das ist eben, das ist oft die bessere PR eigentlich, sich ins Haus zu holen. Und dann muss man immer einen Prügelknaben haben im Unternehmen, der mit denen umgehen kann. So wie beim Rudi Dutschke, hier den Gründer der hiesigen Uni, den Dahrendorf, der im Burberry-Anzug mit dem diskutiert.
Ja,
kriegt er Tönen.
Leicht andere Zeiten. Da von Ihnen immer noch keiner die Hand hebt und da, jetzt doch, na dann einmal. Ich wiederhole es kurz, dass wir es auf der Aufnahme haben. Sie sagten, Sie standen in Worpswede vor einer Skulptur, sehr groß, 5 Meter hoch, nur gemacht aus Ersatzteilen, Schrauben, Muttern und so weiter. Da findet sozusagen der technische Artefakteinzug in die Produktion des Künstlers.
Ja, das bestimmt. Also, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Kinder, die machen eine Lehre in einem Maschinenbauunternehmen oder in der Chemieindustrie, eine Pumpenfabrik, was auch immer, dann sagt der HR-Chef immer, die müssen ein bisschen kreativ sein, die müssen später Lösungen finden für Probleme. Wie kriegen wir die dazu, kreativ zu sein? Dann schickt man die zum Abfallcontainer und sagt, macht daraus einen Brunnen aus dem Abfall. Oder macht aus Schrauben ein Schachspiel. Ich belächle das immer so ein bisschen, weil das der Künstler soll Kunst machen und nicht ein Lehrling. Aber der soll seine Sache machen. Aber das heißt dann immer, ja, die finden zu sich selber und diskutieren dann auch. Es entwickelt sich eine Partnerschaft, das Engagement. Das heißt aber, wenn Sie so durch einen normalen Industriebetrieb fahren, finden Sie überall solche vermeintlichen Kunstwerke.
Ich habe das so
erlebt. Das ist genau das, was Sie beschreiben.
Ja. Dass der Mensch früher oder später ja auch kann anders erzählen.
Ja. Das hat irgendwann Léger so gemalt. Und das wird jetzt runtergebrochen. Das machen auch Heizungsfirmen, die Rohre haben. Da lassen die Lehrlinge aus den Rohren ein Männchen machen und das Männchen steht dann am Werkstor. Das, ja, das finde ich auch nicht viel besser als die Leute, die ein Bierfass nehmen und das aufschneiden und sich als Blumenkübel hinstellen. Das ist eben so, wir sind alle kreativ, ne?
Wir sind auch nächste Woche hier wieder kreativ, indem wir mitdenken beim Zuhören. Da kommt Walter Zimmerli, ein Technikphilosoph aus Zürich zu uns und wird uns ein bisschen was über die Beziehung von analog und digital erzählen. Ich hoffe, Sie sind wieder an Bord und dabei. Danke Herrn Schütz sehr für seine Ausführungen, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.